Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Ab wann ist man eigentlich in dem Alter, wo der gepflegte Mann ein rosa Poloshirt im Schrank hat? Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 171. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber im Freistaat Eifel sitzt Recki Reck, noch nicht im rosa Poloshirt.
Nee.
Hast du denn schon eins im Schrank?
Nee.
Weißt du, wo mir das aufgefallen ist? In Südtirol, wo ich ja wo ich ja gewesen war.
Ja.
Und wenn man sich da mal abends so umgeguckt hat, ne? Ab einer gewissen Altersklasse hat der gepflegte Herr ein rosa Poloshirt an. Und die, die einen oben draufsetzen wollen, haben den Kragen hochgestellt.
Oh ja. Oh ja. Ich kann mir für mich persönlich nichts Schlimmeres vorstellen. Ich hasse Polohemden.
Okay, davon abgesehen, ja.
Und noch viel mehr den Kragen hochgestellt. Und das ist auch so 1993, ne?
Ja, total. Am besten dann noch so ein Pullover noch so über die Schultern gehangen mit so,
richtig?
Mit so einem lockeren Knoten vorne vor der Brust.
Genau. Und schon bist du auf Sylt.
Ja, oder eben halt Südtirol. Weil da dachte ich auch so, irgendwann muss ja der Punkt sein, dass diese Person, dieser gepflegte Herr im Klamottenladen steht und denkt, ah, blau, grün, schwarz, ah, pink, nehme ich. Also der Punkt muss ja irgendwann mal kommen.
Ja, klar.
Und da habe ich mich gefragt, weil du bist ja jetzt ein, zwei Jahre älter als ich, ob du schon an dem Punkt bist. Aber okay.
Nee, also nee. Ich habe mal vor vielen Jahren ein rosafarbenes Hemd besessen. Das fand ich sehr geil irgendwie.
Nee. Das ist genauso wie so mintgrün.
Nee, mintgrün geht gar nicht. Aber in rosa Farben, ich fand das irgendwie cool. Ich hatte auch irgendwie so eine, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Anlass, aber ich hatte mal so einen 70er-Jahre-Anzug in braun. Mhm. Ich glaube, den habe ich zu einigen wenigen Anlässen mal tragen müssen. Und dazu habe ich mir das rosafarbene Hemd gekauft. Das sah so 70s aus. Das war schon ziemlich cool.
Mir fällt gerade eine Story ein, als ich mit dem Job angefangen habe. Da hat man ja, also man hat ja manchmal auch so Drehs und so, wo man sich schick anziehen muss. Und dann hat man so diese ganz schicken Drehs, wo man tatsächlich auch einen Anzug braucht. Natürlich hat man jetzt. Ja, so was gibt's. Damals so eine Award-Veranstaltung. Und da musste auch, das Team musste auch Anzug tragen. Und natürlich hat man jetzt mit, also ich persönlich jetzt mit 19, 20 Jahren keinen Anzug.
Nö.
Ich besitze bis heute keinen wirklich eigenen Anzug, also musste ich mir einen besorgen. Da habe ich mir von einem Kollegen aus der Firma, habe ich mir einen Anzug geliehen, weil der hat gesagt, ich habe einen, der passt hier. So, dann sind wir nach Baden-Baden gefahren zu dieser Veranstaltung. Ich habe mir vorher gar nicht angeguckt, was das ist. Dann habe ich im Hotel, kurz vor der Veranstaltung, habe ich mir dann den braunen 1960er-Jahre-Anzug von seinem Opa angezogen. So aus so einem braunen Kordstoff, der auch so gerochen hat, als käme aus den 1960er-Jahren. Ja. Und die Hose war so ein bisschen zu lang. Oh. Und damit bin ich, also wirklich, ich war schlechter gekleidet, als wäre ich einfach so gegangen, weil das sah einfach so albern aus. Ja, ich hab bis heute keinen maßgeschneiderten Anzug oder überhaupt einen Anzug.
Ich habe nur einen im Schrank hängen. Ich bin einmal, das ist bestimmt auch 10 Jahre her, da war ich auf eine Hochzeit eingeladen und hatte auch nur das alte Ding, was da im Schrank hing und habe mir die Jacke kurz übergeworfen, die hat gepasst, habe die Hose kurz angezogen, ohne die aber zuzumachen und das war ein Fehler. Ich bin nämlich auf der Hochzeitsfeier angekommen. Im Hotelzimmer wollte ich mich dann kurz ankleiden für die Hochzeit und ich habe nicht mal annähernd die Hose zugekriegt.
So, und dann?
Ja, ich hatte auch keinen Gürtel mit, also habe ich mir irgendwo irgendwie einen Strick gesucht, so ein Paketband oder so. Und musste dann, es sah wie gewollt aus, aber eigentlich war es nicht gewollt, ich musste mein Oberhemd über der Hose tragen, also etwas lässiger nicht in die Hose gesteckt. Sonst hätte jeder gesehen, dass ich die Hose nicht zugekriegt habe.
Also ich weiß, ich stoße da bei vielen auf Granit, ne? Aber ich finde dieses, für mich ist es Verkleiden, ne?
Ja, das irgendwie ist, schon.
Also ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, ich bin einfach nicht so ein Typ, der das mit Stolz sowas tragen kann. Und deswegen wirkt das verkleidet, ich fühle mich verkleidet und ich glaube, das strahle ich dann auch aus.
Sobald du dich verkleidet fühlst, strahlst du das aus, genau. Ja. Was ich an Anzügen nicht mag, in jedweder Form, ist, dass es soll ja im Berufsleben zum Beispiel so eine Art Seriosität vermitteln. Mhm. Und wenn du dann so quasi, zum Beispiel, ich weiß nicht, hier bei der Sparkasse oder so, da ist dann so ein Auszubildender mit 18, der einen billigen Anzug trägt, der soll dann auch Seriosität vermitteln, aber in Wirklichkeit sieht der aus wie so ein Affe. Also auch so verkleidet.
So, und Anzüge, wenn die nicht zu 100% sitzen, sehen die scheiße aus und dann sieht das billig aus.
Ja.
Das kommt nämlich, finde ich, auch noch dazu. Und wenn du dich so umguckst, so Anzugträger, 90% der Anzugträger haben einen schlecht sitzenden Anzug.
Ja, klar.
So, ich finde es schwierig. Ganz schwierig.
Ich auch. Also ich könnte beruflich nicht keinen Job machen, bei dem ich einen Anzug tragen müsste.
Da, am besten nur mit Krawatte. Und am Casual Friday darfst du dann dein rosafarbenes Poloshirt aber anziehen. Ja. Mit hochgestellten Kragen natürlich. Oh Mann, ey. Wir beiden Sportdeppen, ne? Ich habe mal die Zahl rausgesucht, wie viele Athleten denn bei der Olympia mitmachen.
Ja.
Das ist ganz schön viel. Also diese... Wie viele Kondome waren das? 200.000?
Ja.
Erscheint gar nicht mehr so viel, wenn man denn liest, dass es sind über 11.000 Athleten. Oh. 11.186 Athleten aus 206 Ländern.
Das hätte ich echt nicht gedacht. Auch im Nachgang nicht.
Nee, das ist einfach ich glaube, ich hätte 1.000 schon viel gefunden.
Ich hätte jetzt so auf 2.000 bis 3.000 geschätzt.
Ja, nee, also ich habe letzte Tage abends bei Tischtennis hängen geblieben, weil das so vollkommen absurd ist, finde ich. So Tischtennis-Profis.
Ja.
Wahnsinn, aber nee, sonst. Ja, es sind übrigens 48 Disziplinen in 32 Sportarten in insgesamt 329 Wettkämpfen.
Da kommen doch auch jedes Jahr neue Disziplinen dazu, oder? Das haben wir so echt absurde Sachen.
Ja, aber ist nicht jetzt hier so Windsurfen? Nee, nicht Windsurfen, Wellenreiten. Wie heißt denn das? So Surfen.
Also Windsurfen,
ja. Nee, Windsurfen ist doch mit dem Segel.
Ja.
Vielleicht, wir sollten aufhören, über Sport zu reden. So, aber ich habe nämlich noch einen schönen Fakt mitgebracht. Das wusste ich auch nicht. Wenn man als Athlet eine Goldmedaille einsackt, dann bekommt man von seinem Land eine Prämie dafür.
Ja, davon habe ich auch gehört. Und die fällt stark unterschiedlich aus, je nachdem, woher du kommst.
Sehr stark unterschiedlich. In Hongkong bekommst du zum Beispiel 690.000 Euro.
Boah.
Da lohnt sich ja richtig.
Ja,
da richtig mal.
Dafür kann man sich ja mal anstrengen.
ein bisschen üben. Taiwan 550.000 Euro plus 3.700 Euro monatlich ein Leben lang.
Oh.
Also, da hast du eine richtig geile Rente. Frankreich 80.000, Deutschland 20.000 Euro. Ja. Das Geld kommt übrigens von der Deutschen Sporthilfe. Habe ich auch mal nachgeguckt. Im Iran bekommt man immerhin noch Goldmünzen. Mhm. In Malaysia bekommst du ein Auto. In Südkorea braucht man keine hast du keine Wehrpflicht mehr.
Okay.
Und in
Nordkorea?
Das steht da nicht. Und in Schweden bekommst du nichts. Das ist schon, stell dir mal vor, du bist mit einem Schweden. Das war bei dem Tischtennis. Wir haben jetzt, der Deutsche, Schweden hat jetzt im Tischtennis gewonnen, vor 3 Tagen oder wann. Gegen Deutschland. Das ist ja voll gemein.
Ja.
Deswegen musste der gewinnen. Weil sonst hat er eine Silbermedaille, nichts gehabt und hätte gewusst, dass sein Gegenüber 20.000 Euro noch dafür kriegt.
Das ist frustrierend bestimmt.
Schon, ne?
Ja.
Weil es ist ja immerhin der gleiche Wettkampf. Ja, aber wie gesagt, wir sollten aufhören, über Sport zu reden.
Ich finde es immer besser, über Sport zu reden. Ja, zum, wir haben ja die gelegentliche Kategorie Who the fuck is, ne? Mhm. Und da ist mir die Tage was in den sozialen Medien aufgefallen, was perfekt dazu passt. Ich meine, wir wissen beide, wer Ariana Grande ist, ne? Mhm. Also zumindest annähernd. Das ist irgendwie so ein Mädel, das singt, glaube ich. Aber ich habe eine Baseballkappe gesehen mit der Aufschrift I thought Ariana Grande was a font. Fand ich sehr geil.
Warum?
Weil es gibt mehrere Fonts im Betriebssystem, die auf Grande, also Grand, enden. Luciando Grand und bla 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 Grand und so weiter und so fort.
Ach, also hätte ich, selbst das hätte ich nicht gewusst. Selbst jetzt, nee? selbst jetzt verstehe ich den Witz noch nicht. Aha. Also so wie Arial oder New Times, und dann ist dahinter Grand oder was?
Ja, genau.
Ah.
Da gibt es mehrere von. Ich schätze mal, also wenn wir hier unter unseren überschaffenden Grafiker oder Schreiberlinge haben, die werden es vielleicht verstanden haben.
Okay. Aber wo wir gerade bei der Rubrik sind, who the fuck is, sagt dir Shireen David was?
Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann den jetzt nirgendwo hinstecken.
Ist auch so eine, die singt. Okay. Ich tatsächlich habe die jetzt schon hier und da mal in so Unterhaltungsfernsehsendungen gesehen. Deswegen war die mir jetzt nicht ganz unbekannt. Aber die hat den Rekord gebrochen. Nämlich, die hat als erste weibliche Künstlerin 7 Nummer-1-Hits. Und damit ist die vor Madonna, vor Rihanna, vor Taylor Swift die einzige deutsche Künstlerin oder weibliche Künstlerin, die 7 Nummer-1-Hits in Deutschland hat.
In Deutschland. Und die ist Deutsche.
Die ist Deutsche, ja.
Okay.
Ja, schon krass, ne? Und das, ja. Und das Ganze mit dem Titel Bauchbeine Po.
Super. Ich finde, die hat diesen Erfolg wirklich verdient. Das ist gut. Aber apropos Gesangskünste und Leute, die es besser nicht machen sollen. Mhm. Ich muss jetzt mal für den Song des Tages aus aktuellem Anlass von The Who Behind Blue Eyes raushauen.
Und auf ist der im Liste Original von The Who?
Ja.
Weil im Prinzip jeder große Künstler hat ja einmal in seinem Leben Behind Blue Eyes irgendwo veröffentlicht.
Ja, ja. Ursprünglich von dem Album Who's Next von 1971. Weil, ich muss den Song jetzt auf unsere Liste setzen, aus Protest gegen die neueste Coverversion dieses Songs von, und setz dich hin, bevor ich es ausspreche, Anna Ermakova.
Ja, habe ich leider schon gehört, ja.
Bobbeles Tochter aus der Londoner Besenkammer.
Hatte ich dir davon nicht schon mal erzählt? Fällt mir gerade ein.
Du hattest das mal erwähnt, ja. Und jetzt ist das Album anscheinend raus. Man kann noch nicht alle Titel hören, aber die Liste kann man schon einsehen. Und es geht einfach gar nicht. Die will jetzt eine große Gesangskarriere einschlagen und sich auch von diesem Image lösen, Bobbles Tochter zu sein und so. Und hat ja so ein Album produziert. Und ich habe noch nicht ganz raus, wer das produziert hat. Das ist garantiert eine deutsche Produktion. Also nichts Großes Internationales.
Bestimmt nicht.
Der Titeltrack ist Behind Blue Eyes. Der ist ein Haufen Scheiße. Also ist zum Fremdschämen. Aber es wird nicht besser. Ganz im Gegenteil. Das ganze Album sind Covers von Klassikern, die tabu sein müssten, wenn man ernst genommen werden wollte.
Also so richtig
Sachen, die man besser nicht anfasst, weil die heilig sind. Zum Beispiel Sweet Dreams von Eurythmics. Somebody to Love. Enjoy the Silence von Depeche Mode. Son of a Preacher Man. Das ist wie Yesterday. Das ist ein Song, den kann man nicht anfassen. Mhm. Und dann ganz bemerkenswert und zum Facepalm schlagen. Something Stupid, also dieser Frank Sinatra-Song, im Duett mit Florian Silbereisen.
Wieso macht der Silbereisen, jetzt mal ohne Scheiß, weil Florian Silbereisen ist ja jetzt nicht dumm und der ist ja sehr erfolgreich. Wieso macht der da mit?
Tja.
Wie viele haben sie ihm denn da auf den Tisch gelegt?
Ja.
Wahrscheinlich, um die Platte nach vorne zu bringen.
Das glaube ich auch, ja. Das wird bestimmt auch noch eine Single irgendwie, ist ja ein eben bekannter Song, das heißt, den kann man natürlich super als Single raushauen. Mhm. Damit ist Bobbles Tochter automatisch in der Florian Silbereisen Show und so weiter und so fort. Also nichts passiert ohne Grund.
Boah, aber das ist hart. Das, also, das ist echt... wobei, ja. ich finde Behind Blue Eyes, ich habe das Original von The Who jetzt nicht im Ohr, aber ich finde den Song scheiße irgendwie. Ne? Kannst du mir sagen, was du willst? Ich mag den irgendwie nicht.
Also per se finde ich den Song nicht scheiße, weil es einfach ein legendärer, ikonischer Song ist. Aber ähnlich wie Yesterday, ich glaube, ich würde mir den Beatles-Song Yesterday nicht mehr freiwillig anhören.
Ja, oder so. Oder vielleicht, ja, vielleicht ist das die bessere Beschreibung.
Weil es ist wie so ein Häschen in der Grube-Song geworden, irgendwie, der geht einfach nicht mehr. Es ist kein Popsong mehr. Es ist irgendwie Teil der Volks-DNA irgendwie.
Ja, und so Bands wie Limp Bizkit und nicht zuletzt, wer ist der? Ozzy Osbourne haben den Song, finde ich, für mich echt kaputt gemacht.
Ja, die haben den ziemlich verhunzt. Kann man sagen.
Gut, aber der eigentliche Ansatz von The Who, Behind Blue Eyes, der ist ja schön. Den packen wir schön auf die Liste.
Genau, genau.
Und nicht den von Bobbles Tochter. Genau, das Anna Ermakova.
Ermakova.
Noch Ermakova. dass die keinen Song von dem neuen Album von Deep Purple gecovert hat. Deep Purple hat ein neues Album draußen.
Nee.
Ohne Rollator auf der Bühne sind sie gerade auch auf Tour. Mhm. Aber die sind ja schon auch einfach mal ein bisschen älter, ne? Erstes Album 1968 rausgebracht.
Ja. Yeah.
Also wirklich, da sind ja legendäre Platten da irgendwie auch bei gewesen. Und ich hatte ein bisschen Schiss jetzt vor der neuen und habe dann mal ein bisschen nachgelesen. Ich wusste gar nicht, dass die in den letzten Jahren schon einige Alben rausgebracht haben. Die haben nie wirklich aufgehört. Ne? Also vor 3 Jahren ist das letzte rausgekommen und davor das letzte vor 5 Jahren. Also da kommt ganz unregelmäßig, kommen da immer noch Alben. Und jetzt das Neue. Es ist nicht schlecht.
Aber also gut ist es auch nicht.
Doch, ich finde es hörenswert. Sag mal, ist das okay. Eine schöne Beschreibung?
Ja.
Also ich hab jetzt nicht alle Titel in Gänze gehört, aber so 5, 6 oder so. Warte mal, 68, also 32, 52, 56, nach 56 Jahren das 23. Studioalbum raus. Gleich 1 heißt es. Also Gleichzeichen und One. Finde ich nicht schlecht. Und ich habe den Titel Portable Door mitgebracht, weil der ist irgendwie... Also wie gesagt, ich finde es wahnsinnig hörenswert. Für so eine... Das, ganz im Gegenteil, was haben wir letztens gesagt, wo wir gesagt haben, das ist erzwungen, klingt alles so erzwungen, jetzt schnell nochmal eine Platte machen zu müssen. Wer war es noch? Keine Ahnung, siehst du, so vergänglich ist. Und das finde ich bei Deep Purple jetzt nicht.
Na, immerhin. Ich war nie Fan, deswegen habe ich das auch nie verfolgt. Ich werde es mir anhören.
Das ist ganz witzig.
Ich finde das übrigens auch bewundernswert, wenn man so drauf ist wie Billy Joel, der seit Ende der 90er kein Album mehr veröffentlicht hat. Mit Popmusik, Rockmusik. Weil er sagt, er hat gesagt, was er zu sagen hat und das ist gut so. Und er sagt auch von sich selbst, er hat ja jetzt 150 Mal hintereinander in Madison Square Garden mit Band gespielt und diese Residency, die ist jetzt vorbei. Und er hat gesagt, wir sind die beste Billy Joel Tribute Band.
Er für sich selbst.
sagt er von sich selber. Und damit hat er natürlich sehr recht.
Ja, im Prinzip schon, ne? Nach 25 Jahren sich selber ist sich selber covern.
Hm. Ja, finde ich gut.
Ja, dann binde ich das ab.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Falscher Leifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Kommen wir zu etwas Unangenehmem.
Oh.
Nee, ist ja gar nicht so unangenehm. Ist ja vollkommen korrekt. Und ich habe Fahrtabs auch für gut befunden, dass du es nur auf deinem Privataccount geteilt hast und nicht im Freistaat Eifel. Ja. Du bist jetzt zum Gerber geworden. Habe ich gesehen. Also du hast ja nur zur Erklärung, also ich hatte ein Foto geteilt, wo zwei noch leicht angeblutete Schafsfelle da liegen und du sie mit Salz bestreust.
Ja, es waren insgesamt mehr. Es waren insgesamt vier. Das heißt, es sind vier junge Böcke, einjährige Böcke geschlachtet worden. Und da alles verarbeitet wird, werden natürlich auch die Felle gegerbt und zur Vorbereitung. Also gerben kann man nicht selbst machen, das muss dann an die Gerberei abgegeben werden, aber die werden vorher eingesalzen, damit die natürlich nicht anfangen, irgendwie seltsam zu riechen und zu schimmeln und so. Und die werden eben eingesalzen und da muss wirklich jeder Winkel von der Hautschicht, also quasi von der Fettschicht, muss mit Salz eingerieben werden. Und wenn die zusammengelegt und dann kann man die erstmal ein Weilchen so aufbewahren.
Aber sag mal, die Rückseite, da wo das Salz drauf kommt, ne, da hängt da nicht noch total viel Fleisch dran und so?
Nee, wenn der Schlachter das gut gemacht hat, was er getan hat, dann hängt da fast gar nichts mehr dran. Dann hat er das Fell also quasi von der äußeren Haut runtergezogen. Mhm. Und da hängt nichts mehr dran.
Und wenn man jetzt so ein Schafsfell, so was man manchmal da so auf so Couchen rumliegen hat oder so hat, dann ist ja die Rückseite ist doch wie so Wildleder, ne?
Genau.
Und wie wird das dazu?
Das macht die Gerberei. Das wird mit seit Jahrhunderten mit irgendwelchen Chemikalien behandelt, sodass aus dieser Hautfettschicht Leder wird. Mhm. Durch Chemikalien und Trocknung.
Und die andere Seite, da wo die Haare sind, die sind ja jetzt auch noch nicht ganz sauber. Die werden dann auch gewaschen, oder was?
Das wird gewaschen, genau. Die werden dann schneeweiß hinterher.
Also ich frage so blöd, weil als ich dieses Foto gesehen habe, wollte ich mich zuerst leicht übergeben. Und dann dachte ich eigentlich auch, wahnsinnig spannend, das in diese Nose-to-Tail-Nummer mit einzubeziehen, das außenrum.
Ja, natürlich. Nachdem ich die Felle eingesalzen habe, ich die Mägen, also das sind ja Wiederkäuer, die haben ja auch einen Pansen, das ist der größte Magen und da hängt noch irgendwie ein anderer Magen dran, ich glaube, die haben vier Mägen, habe ich schön in Streifen geschnitten, die dann jetzt in der Sonne erstmal getrocknet wurden und die werden zu Hundesnacks.
Ich war mal in London bei einer Künstlerin, für irgendein Arte-Format. Und deren Spezialität war es, ich glaube, Kuhpansen aus der Metzgerei zu holen, die aufzublasen und in der Sonne zu trocknen und daraus Lampen zu basteln.
Kann man machen. Wenn die allerdings so riechen wie der Pansen, den ich gestern oder vorgestern geschnitten habe, dann möchte ich mir den nicht neben das Sofa stellen.
Wie und so Hunde knabbern, snacken den dann weg.
Ja klar, ich meine, sowas kannst du, ja, du kannst ja selbst solche Produkte beim wie heißen die Märkte, Fressnapf, kannst du ja so getrocknete Tierprodukte kaufen, aber wenn man schon schlachtet, dann kann man die doch auch selber produzieren.
Ja, das stimmt.
Und verkaufen. Warum denn nicht?
Ja. Aber ist denn, nochmal zurück zu dem Fell, ne? Wenn das jetzt dann zurück aus der Gerberei kommt und gewaschen ist und so, ist das dann ein Fell oder ist das noch das Tier?
Das ist ein Fell.
Also für dich jetzt so zum Beispiel. Weil du hast ja bis vor kurzem hast du ja noch Streichel gemacht.
Ja, das waren jetzt die Böcke natürlich, mit denen hat man nicht so viel Kontakt. Mhm. Wenn die natürlich auch mal kleine Lämmer waren und man mit denen rumgekuschelt hat und so immer. Die Böcke sind so ein bisschen, wenn die erwachsen werden, werden so ein bisschen zu Arschlöchern. Nicht alle, aber viele. Also weil die natürlich irgendwie einen auf dicke Hose machen und die Rangfolge klären müssen und so weiter und so fort. Und da sind die nicht immer sehr angenehm.
Und da sagst du dann, denkst du dir schon leise, die hat sich aber nicht Fell über die Ohren.
Genau. Also Tatsache ist einfach, dass die Jungs, außer sie werden zur Zucht gebraucht, alle dran glauben müssen. Selbst die, die man mit Flasche aufgezogen hat. Mhm. Und von den Mädels eben nur wenige, entweder ältere, aus denen Salami wird, weil das irgendwie, also statt die irgendwie an Altersschwäche sterben zu lassen, was bei Schafen unschön ist. Also man muss die ja nicht unbedingt alt und klapprig werden lassen, sondern die vielleicht noch einem Nutzen zuführen. Und wenn er daran besteht, dass leckere Salami daraus wird.
Wie, man lässt so Nutztiere lässt man nicht alterssterben?
Es gibt einige wenige hier auf dem Hof, die haben lebenslang. Mhm. Die, also irgendwann kommt wahrscheinlich dann, wenn die nicht mehr können, kommt der Tierarzt. Mhm. Aber ja, aber die meisten, wenn die alt werden, müssen dann leider auch den Weg zum Metzger finden. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig.
Ja, glaube ich. Mhm. Kennst du Soylent Green, den Film?
Du hast mal davon erzählt, aber ich weiß nicht, wie du jetzt darauf kommst.
Ja, weil da ist das ähnlich, weil da geht es um, aber ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Natürlich spielt er in der Zukunft, wobei es ist ein 70er-Jahre-Film, deswegen ist die Zukunft wahrscheinlich jetzt heutzutage schon vorbei. Und da geht es darum, dass der Staat den Leuten so Pellets zu essen gibt in verschiedenen Farben und das grüne Zeug ist aus Menschen gemacht, die einfach schon älter sind.
Ah, okay, ja.
Aber das weiß halt keiner, was die grünen Pellets sind, die man da isst.
Aha. Ja. Ja.
So, aber Leben. Wo wir schon bei Selbstversorgung und Eigenanbau sind, ein kleiner kurzer Essenstipp am Rande. Ich habe jetzt eigene Gurken in so einem kleinen Hochbeet.
Ja.
Alter, schmeckend. Also vernünftige Gurken, ne? Vom Geschmack und vom Knack allein. Mhm. Da kannst du dir so zwei Scheiben in ein Glas Sprudelwasser machen und dann hast du, aromatisieren die ein komplettes Glas Wasser.
Ja. Yep.
Wahnsinn, was so Gurken, also jetzt nicht so, dass ich noch nie eine vernünftige Gurke gegessen habe, aber das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht, finde ich.
Ja, ich meine, wenn die Gurken im Supermarkt ankommen, sind die oft schon eine Woche alt. Ne?
Ja, aber dann geht der Geschmack flöten, oder was?
Mhm. Ja. Hm?
Oh, also echt, Wahnsinn. Gurken brauchen echt nicht viel Platz. Das kannst du in so einem Balkon, hier so in so einem, wie heißt das, in so einem
Blumenkasten. Ja, ja, genau.
Blumenkasten kannst du das machen. Mhm. Da sind immer deine Salatgurken. Und die wachsen super. Jetzt bei dem Wetter gerade kannst du dir eine Gurke da abziehen.
Ja, mit Zucchinis geht das auch super.
Nicht?
Die wachsen wie Unkraut.
Ja, die Gurken, ja, habe ich das Gefühl auch.
Und hier im Garten steht so ein selbstgebautes Hochbeet, ungefähr einmal einen Meter, voll mit Mangold. Und das ist mehr, als ich im Restaurant verbrauchen kann.
Krass.
Also jede Woche ernte ich da fleißig raus, aber auf diesem einen Quadratmeter wächst mehr, als ich im Restaurant verkaufen kann.
Nicht schlecht. Mhm. Oh, und habe ich mir jetzt endlich mal gesetzt, ist Liebstöckel.
Oh ja. Maggi-Kraut.
Habe ich letzte Tage mit gekocht. Das ist schon geil, ne?
Ja.
Also man muss mit der Dosierung natürlich ein bisschen haushalten, aber
ja,
das ist schon ein sehr geiles, was ist das? Kräuter, ne? Das ist ein Kräuter.
Unkraut, hm? Ja. Ja. Ja.
Wir könnten auch so einen Prepper-Podcast machen. Ja. so Selbstversorger, ich mache mich noch ein bisschen schlau, welche Konserven man so braucht.
Ja, und welche Munition man auch selbst basteln kann.
Genau, und dann kaufe ich mir so ein Radio mit einer Kurbel dran. Brauchen wir nämlich auch.
Ja, vielleicht müssen wir das auch, denn ich habe eine spannende, also für mich spannende Umfrage gelesen über die Tatsache, dass, und das sehe ich auch im eigenen Laden, dass die Restaurantgäste in Deutschland immer mehr in den Sparmodus gehen. Mhm. Ein Drittel der Deutschen verzichten inzwischen auf eine Vor- und Nachspeise. Mhm. Knapp ein Viertel lassen sich die Reste für zu Hause einpacken. 17% verzichten sogar auf alkoholische Getränke.
Aufgrund von Kosten?
Ja. Und 35% geben weniger oder kein Trinkgeld mehr.
Ohne, dass es denen peinlich ist.
Mhm. Und das merke ich tatsächlich auch bei mir im Restaurant, auch wenn es immer noch ziemlich gut läuft, aber du merkst, dass weniger Desserts verkauft werden, weniger Vorspeisen verkauft werden. Statt eine Flasche Wein werden zwei Gläser bestellt und so weiter. Also merkst du echt.
Also ich habe das jetzt tatsächlich, dieses ganze Konzept nochmal so ein bisschen neu überdacht in Italien, weil in Italien ist es ja so, dass du hast ja so ein Primo, also quasi die Vorspeise und dann diese Hauptspeise, aber das ist ja anders als bei uns, dass das eine Vorspeise und eine Hauptspeise ist, sondern das ist ja, die Vorspeise sind meistens so Nudeln oder irgendwas.
Genau.
Das ist zum Sattessen und dann kommt die Hauptspeise und das ist in aller Regel ziemlich wenig und aber dafür sehr, sehr gut oder qualitativ.
Das meistens ein Stück Fleisch mit ein Blumenkohlröschen und mehr nicht. Also
das, genau, zum Beispiel so. Das heißt, wenn du in ein normales, besseres Restaurant gehst, also jetzt nicht in so eine Pizzeria um die Ecke, und dir nur ein Hauptgericht bestellst, dann guckst du ganz schön blöd aus der Wäsche.
Ja.
Weswegen ich dann angefangen habe, irgendwann mir nachher noch ein Zitronensorbet zu bestellen, bis ich mal gerafft habe, Moment mal, man muss das ganz anders aufziehen, dann muss man nämlich nachher nicht noch ein Eis essen.
Genau.
Und das ist eigentlich, und unterm Strich ist das nämlich dann jetzt auch gar nicht so viel teurer.
Weil
du isst, ne, du musst jetzt halt nicht so viel von dem teuren, von dieser teuren Hauptspeise essen, weil du hast dich ja vorher schon quasi satt gegessen an einer.
An Pasta. Jetzt,
ja, oder Pasta oder was.
Ja.
Ne, so, wie heißt das? Polenta oder irgendwie sowas Füllendes. Fand ich gar nicht so schlecht, das Konzept.
Nee, finde ich auch ganz gut. Also, dass die Sättigungsbeilage quasi getrennt gereicht wird, aber als zubereitetes Gericht statt einfach nur Sättigungsbeilage.
Weil ich meine, von deinen Hauptgängen wird man zwar satt, aber ein sehr, sehr guter Esser ja auch nicht.
Ja. Ja, sagen wir mal so, wer wirklich viel isst, braucht bei mir eine Vorspeise.
Genau, ja.
Ja, das kann man sagen.
Wobei deine Vorspeisen ja in aller Regel auch relativ nahrhaft sind schon, ne?
Ja.
Aber gibt es denn auch Leute, die zum Beispiel nur Vorspeise essen und dann kein Hauptgang in dieser Statistik?
Das gibt es, also in dieser Statistik, nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und aus eigener Beobachtung gibt es das immer mal wieder, aber das hat sich, ist jetzt nicht häufiger geworden.
Wahrscheinlich nur so für den kleinen Hunger dann.
Ja, ich denke, es gibt auch einfach Leute, die, ich weiß nicht, ob die dann später noch zu Hause essen, also so in Gruppen hast du manchmal Leute, die irgendwie nur ein Glas Wasser trinken und eine Vorspeise. Ich weiß nicht, also das sind schon eher so die Sparfüchse, die wahrscheinlich später noch ein Käsebrot zu Hause essen.
Naja, aber was heißt Sparfüchse? Ich meine, so richtig freiwillig macht das wahrscheinlich keiner. Bei so einer Freizeitbeschäftigung im Restaurant weniger ausgeben zu können, sagen wir mal so.
Also vielleicht liegt es daran, dass ich gerne esse, aber wenn ich in ein Restaurant gehe, was gar nicht so oft vorkommt, gucke ich echt nicht auf einen Euro und ich gucke auch eigentlich gar nicht, was das Essen kostet.
Ja, weil du das gerne, weil du das wertschätzt und das gerne machst. Es gibt aber Leute, die das ja jetzt nicht so, die das so ein bisschen als Essen sehen. Und dann ist 37 Euro für ein Filet natürlich unfassbar viel Geld.
Das ist richtig, aber es gibt, du musst ja nicht unbedingt das Filet essen. Es gibt ja auch preiswertere Gerichte, die du essen kannst. Und wenn du eh keinen Spaß daran hast, warum gehst du nicht einfach in eine Frittenbude oder bleibst zu Hause?
Weil ihr Gastronomen sonst noch mehr weinen würdet.
Naja, auch der Kollege von der Frittenbude ist ja ein Gastronom. Wenn Leute, wie das hier bei uns manchmal ist, also wir haben viele Seminare im Dorf, das sind Leute, die weit weg von zu Hause sind, das heißt, die müssen abends irgendwo auswärts essen. Mhm. Und die treffen sich auch gerne in ihrer Gruppe dann bei uns und die meisten essen mindestens ein Hauptgericht, wenn nicht mehr, trinken ein Gläschen Wein, aber da sind natürlich auch immer wieder Leute dabei, die da vielleicht nicht so einen Spaß dran haben und die Kohle nicht ausgeben wollen. Und okay, dann haben die eben wirklich nur einen Beilagensalat als Hauptgericht.
Wer gerade richtig gutes Geschäft macht, sind die Restaurants in Norditalien, also beziehungsweise in Südtirol, in den Weinregionen. Und da ist ja alles Weinregion. Oh. Das war so witzig, wenn man da abends im Restaurant saß. Es gab immer den Zeitpunkt, wo dann die große Gruppe osteuropäischer Erntehelfer in die Läden reingefallen sind. So gerade aus der Dusche, dann rochst du auf einmal richtig nach Duschgel und so, weißt du, so gerade aus der Dusche raus und dann gehen wir nochmal sehen, boah, haben die in sich reingeschreddert, ey.
Mm, das glaube ich. Das brauchen die.
So, da hast du so richtig gesehen, nach 10 Stunden am sonnigen Berghang stehen und ernten, da muss da wohl Energie in den Körper. Du. Und alle nicht ein Wort gesprochen, ne?
Nee, einfach nur rein mit dem Zeug.
Ja, mit 12 Mann da rein, an den Tisch gesetzt und einfach reingemetert.
Hoffentlich haben die ein bisschen was extra gekriegt.
Ja, ich keine Ahnung, vielleicht kennt man das da. Ich habe noch ein Fail der Woche mitgebracht.
Oh ja, immer gut. Einen eigenen.
Oh Gott. Kennst du so Verkettung komischer Umstände, ne?
Ja.
So, wenn er in Scheiße tritt's in Scheiße. Mir ist was Ähnliches passiert. Ich musste zum Friseur.
Ja.
Und war ein bisschen zu spät dran und bin in so eine Tiefgarage gefahren. Und wollte schnell aus dem Auto raus. Mach die Tür auf und steig aus und fall fast auf die Fresse. Ich konnte mich gerade noch so zwischen Tür und Auto festhalten, weil ich in einen riesengroßen Haufen Kotze mit beiden Beinen in einen Haufen Kotze reingestiegen bin.
Oh.
Und darauf ausgerutscht. So, da ist mir auch so richtig so über die Schuhe geflatscht.
Oh.
So, jetzt war ich aber ja zu spät dran. Hab mir das so notdürftig so auf der Straße so runtergetreten und bin zum Friseur rein und hab versucht, meine Schuhe möglichst immer so versteckt unterm Stuhl zu lassen, oder? Aber es wirklich, es stieg immer so dieser Kotzegeruch. So mit so ein bisschen Alkohol drin. Und so. Boah, das war wirklich, das war so unangenehm. Und dann bin ich danach, dachte ich, okay, ich kann ja jetzt so nicht, so kann es ja jetzt nicht weitergehen. War zum Glück in Laufnähe ein Deichmann. Bin in diesen Deichmann rein, hab mir so die günstigsten Sneaker gekauft, die ich da irgendwie halbwegs okay fand und hab die angezogen im Laden und bin halt mit meinen Kotzeschuhen, die habe ich extra in den Karton getan und hab die anderen Schuhe angelassen, bin zur Kasse gegangen und hab gesagt, hier, ich lasse die direkt an, kann ich die bei Ihnen entsorgen? Da sagt die erstmal, nee, die können Sie bei mir nicht abgeben und entsorgen und außerdem brauche ich die anderen Schuhe nochmal.
Oh.
So, also musste ich mir mit den vollgekotzten Schuhen in einem Karton an der Kasse mit Schlange hinter mir die Schuhe ausziehen, stand also mit Socken und meinen Kotzeschuhen in der Hand in diesem Deichmann, musste mir so völlig unhandlich dann da die Schuhe wieder anziehen. So, alles schön und gut, komm raus, hab die Schuhe dann draußen in so einen Mülleimer entsorgt, gehe zurück ins Parkhaus und will das Ticket in den Automaten reinstecken, geht das Ticket nicht mehr. Ja. Es gibt ja manchmal diese Papptickets, die gehen dann einfach nicht, wenn die zu nah am iPhone sind oder irgendwas. So, und dann bin ich zu dem Wärter da hingegangen. Ich so, hier, Entschuldigung, Karte geht nicht. Sagt er, ja, wie lange waren Sie denn da? Ich so, kann ich Ihnen ganz genau sagen. 18.05 Uhr bin ich reingefahren. Sagt er, ja, dann stelle ich ja jetzt hier 1,80 Euro ein, dann gehen Sie vorne zum Automaten, dann können Sie da bezahlen. Ich stehe an dem Automaten, greife mir in die Hosentasche, nicht einen Cent Bargeld mit. Und man konnte an diesem Ding nicht mit Karte zahlen. Ich wieder zurück zu dem Typen, ich so, Entschuldigung, kann man mit Karte zahlen? Nee, ging nicht. Und dann guckt er mich so an und meint so, komm, fahren Sie raus, kommen Sie vor, ich mache Ihnen die Schranke auf. So, und dann bin ich zurück zu meinem Auto, was in Sichtnähe von diesem Wärterhäuschen war. Mhm. Und jetzt konnte ich ja nicht wieder über die Fahrerseite einsteigen, weil da war ja alles voll Kotze.
Ja.
Und auf der Beifahrerseite war ich ganz schön zugeparkt. So, und dann bin ich über die Beifahrerseite so vollkommen umständlich in mein Auto reingeklettert und auf den Fahrersitz rüber. Und in dem Moment sehe ich, dass das alles dieser Kassenwärterhäuschen beobachtet hat.
Natürlich.
Er hat mich trotzdem rausgelassen, aber der dachte doch, bei mir ist nicht alles in Ordnung, oder? Mhm. Aber wirklich, ich bin da rausgefahren und dachte so, ich will jetzt nach Hause. Was eine Scheiße, ey.
Nicht schlecht.
Aber ich hätte ja auch vollkommen offen sagen können, dem Typen, hier, da vorne ist alles vollgekotzt. So, ich komme nicht in mein Auto oder irgendwas. Nee, stattdessen krabbel ich da vollkommen wie so ein Affe in mein Auto. Und der denkt sich so, er hat noch nicht mal 1,80 Euro auf Tasche. Und
ach, ja. Sei froh, dass er nicht nur die Polizei gerufen hat.
Ja, und ich habe echt ein bisschen Schiss, das nächste Mal zu meinem Friseur zu gehen, weil... Also, boah, ich weiß nicht, was die gedacht haben. Ich weiß es nicht. Naja, habe ich ja jetzt wieder ein halbes Jahr Zeit.
Ja?
Nee, ja, aber fast.
Ja, ich weiß, es fällt dir schwer, zum Friseur zu gehen.
Ja. Also immer schön im Gucken, wo man reintritt.
Ja. Mann. Sehr gut. Sehr schön.
Ich habe noch eine Sache, wollte ich dir letzte Woche schon erzählen. Ich habe seit kurzem wieder Netflix, weil ich da jetzt so ein Jahr umsonst quasi mit so einem Gutscheincode bekommen habe. Mhm. Hatte ja ewig Zeit, kein Netflix mehr. Und da habe ich jetzt eine Funktion entdeckt, wo ich echt dachte, das kann doch bitte nicht wahr sein. Du kennst doch die Funktion bei Sprachnachrichten, dass man die auf anderthalb oder zweifache Geschwindigkeit stellen kann, ne?
Ja.
Netflix hat diese Funktion jetzt auch. Du kannst dir jetzt Serien und Filme in anderthalb oder zweifacher Geschwindigkeit angucken.
Ist doch sehr effizient.
Das ist krank.
Ja, natürlich.
Also demnächst macht Spotify das bei Musik auch, oder was?
Ja. Hast du den Scheiß schneller gehört?
Also ich glaube, du kannst 1,3, 1,5 und zweifache Geschwindigkeit einstellen. Mhm. Also nee, das geht zu weit, echt. Das kannst du doch nicht machen.
Nee, natürlich nicht. Ich meine, soll ja auch Unterhaltung sein. Und aber keine Ahnung, wenn du... Eine Doku guckst und willst nur die Informationen abschöpfen, dann kannst du es doch in doppelter Geschwindigkeit machen.
Boah, nee, ich weiß nicht. Ich finde es schon eine Frechheit, dass bei WhatsApp mittlerweile es Standard ist, wenn man eine Sprachnachricht abhört. Man bekommt ja leider dummerweise oft immer Sprachnachrichten geschickt. Ich verschicke eben gerne welche oder gar nicht. Aber dass das standardmäßig schon immer auf 1,5-facher Geschwindigkeit eingestellt ist.
Ach, ist das so?
Ja. Mittlerweile ist das echt? So, du musst das dann manuell, also wenn du es, es gibt ja Leute, die sprechen schnell. Mhm. Und wenn man dann die 1,5, verstehst du ja gar nichts mehr.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber vielleicht ist das nur bei dir so eingestellt, weil du das mal irgendwann gemacht hast.
Nee, weil ich stelle das ja dann immer manuell wieder auf 1,0 runter und dann kommt die nächste und dann ist sie wieder auf 1,5.
Das ist bei mir nicht so.
Nee? Vielleicht kann man das irgendwo einstellen.
Anscheinend.
Aber
ich wünschte, es wäre schneller.
Ich will eh keine Sprachnachrichten bekommen.
Nee, ich auch nicht. Und aus Prinzip, selbst wenn ich eine kriege, ich antworte aus Prinzip nie per Sprachnachricht, sondern immer schriftlich.
Ja, und schön ist, also Klassiker ist, du bekommst eine Sprachnachricht, schreibst zurück, ich kann gerade nicht, und dann kommt als Antwort eine Sprachnachricht.
Hm? Ja, genau.
Aber auch gut. Ja, tatsächlich muss ich das manchmal machen, weil wenn wir Leute im Ausland haben, ist das ja sehr praktisch, WhatsApp-Sprachanruf eigentlich zu machen.
Ja.
Es gibt aber so, gerade so Länder wie Thailand zum Beispiel, da habe ich manchmal das Gefühl, die stellen das zeitweise extra ab oder so. Da bekommst du, kannst du über Stunden kannst du keinen, wie heißt das, so diesen Sprachanruf über die Messenger-Dienste, die ja dann umsonst sind. Das geht dann einfach nicht.
Okay.
Und dann kannst du nur Text- und Sprachnachrichten schicken. Und dann kommst du ja manchmal nicht dran vorbei.
Vielleicht machen das in diesen Ländern sehr viele Leute, standardmäßig. Sodass die Server irgendwie überlastet sind.
Kann sein, klar. Ah, sehr, klar. Vor allem jetzt aktuell gerade Urlaubszeit.
Ja.
Ja, das kann sein. Mhm. Was hältst du denn vom unnützen Wissen?
Ja. Natürlich.
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Nee, was gruft das wieder?
Was hast du denn mitgebracht an unnützem Kram?
Es gibt eine, habe ich heute noch in einer Geo-Veröffentlichung gelesen, eine neue wissenschaftliche Methode entwickelt worden, die Bio-Eier von konventionellen Eiern unterscheiden kann, um Falschetikettierung aufzudecken, die gar nicht so selten ist, wie ich höre.
Aha.
Und das machen die mit einer sogenannten Kernspinnenresonanzspektroskopie. Da werden also quasi die Eier gescannt, und damit wird ein Fingerabdruck des Eis gewonnen, der in einer Datenbank oder der mit Informationen in einer Datenbank abgeglichen wird, die von einer künstlichen Intelligenz verwaltet wird.
Und das Ganze passiert im Rewe, oder verstehe
ich? Ja, ich habe dann nochmal nachgeforscht. Also so ein Kernspinnresonanzspektroskop kann man leider nicht im Rewe und beim Aldi aufstellen. Sondern, also da geht es dann wirklich darum, dass irgendwelche Zertifizierungsorgane Stichproben machen und quasi auch diese Daten alle in diese Datenbank aufnehmen, damit die KI quasi permanent Material zum Vergleichen hat.
Aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Wieso kann man das Ei nicht einfach aufschlagen? Und dann kommt man noch an die DNA und so ran.
Weil es dann kaputt ist, nehme ich an. Außerdem, es geht gar nicht darum, also geht nicht um die DNA, sondern es geht um bestimmte Inhaltsstoffe im Eigelb. Die man natürlich, klar, die kannst du natürlich klassisch im Labor mit irgendwelchen Gläschen und unter Mikroskop und durch Messungen feststellen kann. Aber wenn man das jetzt mit der Kernspinnresonanzspektroskopie am geschlossenen Ei macht, ist man ja viel schneller fertig damit.
Das stimmt. Ich habe mir seit Jahren, habe ich mir natürlich sowas gewünscht. Ja. Und also, ich bin jetzt recht froh, dass es das dann doch gibt.
Ich auch.
Ach, die Wissenschaft.
Ja, ist ein Wahnsinn, was die können.
Man kann sich drauf verlassen.
Ja.
Ja, dann gehe ich demnächst auch mal mit meinem Sechserpack zum Labor und lass mal einen Kernspind machen.
Ich will mich auch nicht verarschen lassen, weißt du? Kaufst du irgendwelche Bio-Eier und am Ende sind das dann keine Bio-Eier.
Ja, aber und eigentlich aber auch merkwürdig, dass man die Eier erstmal dafür untersuchen muss, dass das so ist, ne? Mhm. Dass man das nicht schon vorher, dass das nicht schon vorher aufgedeckt wird.
Ja. Dass es nicht auffällt.
Ja, dann muss es doch irgendwo in irgendwelchen Lieferketten müssen noch wahnsinnige schwarze Löcher sein.
Ja, und anscheinend wird da, also ist das echt ein dickes Geschäft, sowas zu fälschen. Also da braucht man schon eine Menge krimineller Energie für, aber anscheinend lässt sich da viel Geld mit verdienen. Bei, sagen wir, 20 Cent Unterschied zwischen einem Bio-Ei und einem Nicht-Bio-Ei. Mhm. Und da geht es sicher nicht um die 10 Stück, die du im Supermarkt kaufst, sondern um die 1 Million, die aus irgendeiner Fabrik kommen. Mhm. Pro Tag.
Ja, aber dann, jetzt können wir ja ganz beruhigt sein.
Jetzt können wir ganz beruhigt sein. Wir lassen uns nicht mehr verarschen.
Gut.
Ich lasse mir kein Bio-Ei unterschieben.
ich will die ekligen Eier. An der Nordseeküste von Klaus und Klaus. Kennst du doch bestimmt.
Natürlich.
Wusstest du, dass das Lied 200 Jahre alt ist?
Ja, sicher. Und das ist eigentlich irisch oder schottisch? Irisch, glaube ich. Ne?
Irisch. Das ist ein
irischer... No, nay, never.
Genau. Und ist, kommt, also ist ursprünglich irisch, hat da auch natürlich einen ganz anderen Text. Mhm. Und ist dann aber noch nicht mal direkt von Klaus und Klaus übernommen worden, sondern ist erstmal in den, irgendwann in den 60er, 70er Jahren, haben die Brüder Grimm in Holland den Titel schon gesungen. Mit einem fast identischen Text wie.
Ich erinnere mich ganz dunkel an dieses
Klaus
Lied,
und Klaus. Und die haben das dann quasi eingedeutscht und übersetzt. Sind damit so berühmt geworden, wie sie dann schlussendlich waren, aber haben nicht einen Cent daran verdient, weil es einfach ein Volkslied ist.
Aber die haben den Text geschrieben, oder nicht?
Nee, das sind nämlich auch die Holländer gewesen.
Okay, die haben den nur leicht verändert, also.
Und übersetzt, ja.
Okay, ja, dann haben die Holländer noch eine Menge Kohle dran verdient.
Ja, genau. Mhm. Das fand ich schön unnütz.
Ja, total. Völlig.
Weißt du, wie ich da drauf gekommen bin?
Nee.
Da sitze ich, war es noch letzte Woche oder war es vorletzte, ich weiß nicht, in den Bergen in Südtirol auf einer Burg. Auf einer mittelalterlichen Burg und esse ein leckeres Speckkäsebrett. Und es lief im Hintergrund so mittelalterliche Musik. Hm. Und auf einmal kommt Klaus und Klaus an der Nordseeküste. Und es war natürlich eben nicht Klaus und Klaus an der Nordseeküste, sondern es war eine Interpretation des irischen Originals. Und ich dachte so, hä, wie sind die denn drauf, Klaus und Klaus zu covern? wie kommt so eine Mittelalter-Iren-Band auf die Idee, an der Nordseeküste zu covern? Und dann habe ich das mal gegoogelt und ja.
Ja. Du glaubst nicht, was alles gecovert worden ist. Also viele Songs, von denen wir so speziell aus dem Schlagerbereich der 70er Jahre, 60er Jahre bis in die 80er Jahre rein, ist fast alles gecovert.
Von so Volksliedern und...
Ja, oder von... es ist gerne gecovert worden, zum Beispiel von Country-Songs. Da haben die dann deutsche Texte drauf gemacht und das als Schlager verkauft. Jürgen Drews zum Beispiel. Ein Bett im Kornfeld, glaube ich, ist so ein Ding. Das war ursprünglich ein amerikanischer Country-Song.
Ja, habe ich ganz dunkel, habe ich da auch was im Kopf. Mhm.
Also fast jeder Schlager, der nicht gerade von Ralf Siegel oder so geschrieben wurde oder von den wenigen erfolgreichen Schlagerkomponisten, war gecovert.
Aber wieso macht man das? Weil es ist doch offensichtlich, verdient man ja nichts an der Komposition.
Nicht an der Komposition, aber an dem neuen Text. Das heißt, der muss, das ist nicht wie ein Cover, sondern du musst diesen deutschen Text auf ein englisches Lied musst du genehmigen lassen vom Textautor oder vom Verlag. Mhm. Und wenn das genehmigt ist, darfst du das veröffentlichen und dann ist es eine Bearbeitung. Das ist so eine Art Sonderstatus bei der GEMA. Da kriegst du immerhin, glaube ich, noch 25% ab von den Textantiemen.
Okay.
Das heißt, wenn so ein Ding dann ein großer Hit in Deutschland war, hast du mit der Bearbeitung tatsächlich noch ordentlich Geld verdient.
Ja, aber geht man dann bei so einer Veröffentlichung, jetzt nehmen wir mal ein Bett im Kornfeld, sind die davon ausgegangen, dass jeder die Melodie kennt und deswegen der Erfolg vorangetrieben wird?
Nee, eher nicht. Also der amerikanische Song war auch nicht unbedingt bekannt in Deutschland, sondern aber der war ein Hit in Amerika.
Ja, aber dann ist es doch wirklich albern. Dann kann man doch einfach einen eigenen Song schreiben.
Kann man machen, aber gerade Plattenfirmen gehen ja immer gerne auf Nummer sicher. Und die wussten eben, dass das in Amerika schon ein Hit war. Also geht man hin und nimmt
diesen sicheren Hit. Ach so, weil man die Hitgarantie hat.
Du hast quasi. Ja, vermeintlich. Vermeintliche Hitgarantie, aber mit dem deutschen Text dabei. Der in der Regel überhaupt nichts mit dem Originaltext zu tun hatte. Mhm.
Gut, ja, aber musikalisch hast du ja, stimmt schon. Musikalisch hast du natürlich die Sicherheit, ne? Mhm. Ah ja, okay, gut. Also ich fand das Ei jetzt ein bisschen interessanter.
Ja, nee, also solche Musiksachen interessieren mich immer. Was haben wir noch auf der Liste?
Ich gucke gerade auch, was wir von letzter Woche noch nachholen müssen, aber ich glaube, die Rubriken haben wir jetzt alle endlich aufgeholt. Nee, Tipp der Woche haben wir immer noch nicht aufgeholt. Mein Gott. Also, das ist sicher,
stimmt.
Wir werden nachlässig.
Der Tipp der Woche.
Da kann ich ja noch ein Bier aufmachen.
Der Tipp, den ich mitgebracht habe, der ist so alt auf einem Zettel schon. Ich hoffe, ich habe jetzt echt nicht nachgeguckt, aber ich hoffe, es ist noch in der ARD-Mediathek. Mhm. Es ist nämlich eine Doku? Ja doch, es ist eine Doku mit dem Titel Als Toast Hawaii die Küche eroberte. Und da geht es unter anderem um die quasi Entfrauung der Frau im Haushalt und in der Küche, weil Convenience-Produkte auf den Markt gekommen sind.
Oh ja, interessant.
Und das ist so in der Nachkriegszeit, wo dann immer mehr diese Produkte kamen, wo es dann schneller ging, dieses Handwerk in der Küche der klassischen deutschen Hausfrau dann irgendwie so ein bisschen abgelöst wurde. Und in der Zeit, und das ist, deswegen heißt die Doku auch Als Toast Hawaii die Küche eroberte, ist nämlich der Clemens Wilmenroth als quasi erster deutscher TV-Koch auch dann auf den Markt gekommen.
Das war noch so ein, also keiner von den gut aussehenden, sondern einer mit Kochjacke, so ein Bauch.
Ja, das ist auch, tatsächlich ist Clemens Wilmenroth ist auch gar kein Koch gewesen, sondern er war Schauspieler.
Ja. Ja,
das,
genau.
Das war quasi eine inszenierte Kochvorbereitung.
Ja.
So, und das, also, da sind geile Ausschnitte bei und ich habe auch bei YouTube habe ich da so ein paar Clemens Wilmenroth Sachen von damals mir mal angeguckt. Das ist so Wahnsinn, wie da noch gekocht wurde, was es für Zutaten gab. Mhm. Also auch noch in den 60ern. Ne? Also ich habe so eine Folge aus den, ich glaube, End-50ern gesehen und die Anmoderation: Guten Abend, verehrte Feinschmeckergemeinde. Es ist ein altes Sprichwort in der Feinschmeckerei, dass der Hering, wenn er selten wäre, eine Delikatesse sei für Millionäre. In diesem Spruch ist eine tiefe Wahrheit und Weisheit verborgen. Denn Millionäre verstehen selten etwas von Essen. Das soll nämlich damit gesagt sein. Für sie ist aber aller Maßstab das Geld und für eine Speise der Preis. Das ändert aber nichts an der erfreulichen Tatsache, dass eine Delikatesse auch eine Delikatesse bleibt, wenn sie wohl feil ist.
Hm. Ja, da haben wir recht.
Ja, und dann fängt, ich weiß nicht gar nicht, was der kocht. Ich glaube, der legt dann irgendwann so Hering irgendwie in so einen Topf ein. Wie heißt das? So ein Heringstopf, ne?
Ein Heringstopf, genau. Hm.
So, pass auf jetzt. Fängt er an mit Muskat, Majoran, Thymian. Die Gewürze, die jetzt kommen, sollen Sie bitte nicht erschrecken. Alles das, was jetzt noch hier hineinkommt, das erhalten Sie in jeder Drogerie oder bei Ihrem Feinkosthändler. Ein Lorbeerblatt, einige Körner Piment, das ist eine Pfefferart, einige grobe Pfefferkörner, etwas Koriander, mehrere Senfkörner, ein paar Beerenwacholder, etwas Ingwer und ein paar Nelken.
Sieh an.
Das musste man damals in der Apotheke oder in der Drogerie kaufen.
Ja.
Mhm. Naja, und darum geht es halt insgesamt in dieser Doku. Ich gucke gleich mal nach, ich hoffe, die ist noch online. Wirklich sehr, sehr spannend, wie sich das durch die Industrialisierung und Convenience-Produkte und Fertigessen und so dann geändert
hat. Ja. Ja, das ist wirklich interessant. Es gibt ja auch diese Sprüche wie Futtern wie bei Muttern oder Essen wie bei Oma und so. Und die sind aufgekommen, so in den 70ern, 80ern, als nämlich Oma schon angefangen hat, Pülverchen von Dr. Oetker zu kaufen und irgendwelche Mischungen und so. Da fing das nämlich an. Das heißt, meine Oma hat nach dem Krieg mit dem Zeug angefangen.
Bei meiner Oma im Gewürzregal gab es auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist von der gelb-roten Firma auch, da gab es so Gewürzmischungen, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ja. Das waren dann für Fleischgerichte, für Fischgerichte.
Genau. Hm.
Und dann stand die in der Küche, hat gekocht, hat abgeschmeckt und meint, da muss noch ein bisschen Nummer 2 dran. Ja.
Und das gute alte Fondor hat natürlich auch in jeden Schrank gehört.
Boah, das habe ich aber bis heute im Schrank.
Ja?
ist immer abgelaufen, weil das hält irgendwie nur ein Jahr und man braucht das einfach.
Ist das reiner Geschmacksverstärker oder was ist da drin?
Das ist quasi reiner Geschmacksverstärker, ja. Ja, aber das ist, manchmal, wenn du irgendwie noch so dir den zweiten Nachschlag von irgendeinem Eintopf oder so holst, dann kannst du natürlich so einen Schuss Maggi da reintun oder du streust ein bisschen Fondor oben drüber. Ja, aber wie gesagt, das ist bei mir notorisch im Schrank abgelaufen, weil dann kaufst du so eine Packung und dann steht die da 5 Jahre und irgendwann schüttelst du dran und dann ist halt nur noch ein harter Klumpen, dann schmeißt du es weg und dann 2 Jahre später kaufst du wieder so eine Packung, benutzt das 3-mal und dann... Ja, also als Toast Hawaii die Küche eroberte.
Sehr gut, werde ich mir ansehen. Mein Tipp der Woche ist aktuell. Ich habe den von letzter Woche, habe ich glaube ich, verworfen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Kann nicht wichtig gewesen sein. Aber wir fliegen gerade, also wir alle kollektiv, fliegen alle durch einen, derzeit durch einen Perseidenschwarm.
Was für ein Schwarm?
Ein Perseidenschwarm.
Sind das, entstehen dadurch Sternschnuppen?
Ja, richtig. In der Nacht vom 12. auf den 13.8., also sprich bald. Ist das Wochenende, oder?
Warte mal, heute haben wir den 8., 9.,
10., ich glaube Anfang nächster Woche.
Ja, Dienstag.
Da kann man wieder extrem viele Sternschnuppen beobachten. Ich habe sogar gelesen, wie viele, irgendwie ein paar hundert am Tag oder so, wenn man Glück hat. Wer noch offene Wünsche hat, sollte sich das vielleicht geben.
Fliegen wir denn da aktuell schon durch? Also sind wir schon an den Anfängen? Weil ich habe jetzt in Südtirol, wenn man da nachts, kann man natürlich sehr gut Sterne gucken. Und man musste in aller Regel nicht lange warten, um eine Sternschnuppe zu sehen.
Ja, ich denke, wir sind am Anfang dieses Perseidenschwarms im Moment. Und hier ist natürlich immer alles ziemlich bedeckt, deswegen habe ich noch nichts gesehen.
Nächsten Dienstag auf Mittwoch, wenn das da ist, kannst du aber eh nicht schlafen, weil da soll ja deutschlandweit, sollen ja tropische Nächte sein, Montag, Dienstag, Mittwoch.
Oh, ja, schon wieder.
Und da kannst du dich eh nach draußen in Rasen legen und Sternschnuppen zählen.
Ist gut, aber wenn es dann auch nachts warm ist, ist es hier in der Regel wieder bedeckt.
Ah. Dann kannst du dich ja trotzdem ins Gras legen. Ja.
Ich leg mich zu den Schafen.
Die Perseiden.
Die Perseiden. Klingt wie eine Band. Mhm.
Der Hit der Perseiden.
Wünsch dir was. Der neue Hit der Perseiden.
Ja, frecherweise haben wir gar nicht gesagt, dass vor kurzem abgedreht am Herd jetzt quasi sowas wie eine Sommerpause hat, ne?
Ja, ne? Ja.
Hm. Also jetzt am Montag kam ja noch die leckere nicht Pulled Pork, Pork Wellington Folge.
Pork Wellington, genau.
Und jetzt gehen wir quasi in eine kurze Sommerpause.
Ja, eine kurze Sommerpause von unbestimmter Zeit.
Ja, bis der Sommer vorbei ist halt.
Bis der Sommer vorbei ist, ja. Ich meine.
Also kann ja jeder rausgucken, und wenn der Sommer vorbei ist, dann kommt wahrscheinlich eine neue Folge Verkocht und Abgedreht am Herd.
Genau so ist es.
Ich wollte damit jetzt gar nicht das Ende einläuten, aber im Prinzip wollte ich das Ende einläuten.
Ja, was eine gute Idee ist, weil wir sind schon wieder weit über der Zeit.
Siehst du? Das meine ich doch. Ich hätte zwar noch ein unfassbar leckeres Rezept, Scheißrezept und hätte noch Fragen an den Koch. Machen wir alles nächste Woche. Und
nächste Woche.
Da kommen auch wieder ganz, ganz klasse Rubriken dabei.
Genau.
Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Freue mich auf die nächste Woche. Winke ungesehen in die Kamera und überlasse die letzten Worte an Ricky Reck. Tschüss.
Ich winke zurück, trinke noch einen Schluck Bier, verabschiede mich in die Nacht oder wann immer ihr das hört und verbleibe mit Madet Jod, schwenkt de Hot. Dee 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 d